Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Wolfgang Berger. Der verstorbene CDU-Politiker Wolfgang Schäuble wird mit einem Staatsakt geehrt. Das hat Bundespräsident Steinmeier angeordnet. Aus der Nachrichtenredaktion Marius Zekri.
Noch gibt es keinen Termin für die Gedenkzeremonie. Klar ist nur, dass der Staatsakt vom Bundestag ausgerichtet wird, dem Schäuble 51 Jahre lang als Abgeordneter angehört hat und dessen Präsident er von 2017 bis 2021 war. Politiker aller Parteien würdigten Schäuble und seine Leistung. CDU-Chef Merz bezeichnete ihn als Ausnahmepolitiker. Bundespräsident Steinmeier nannte Schäuble einen Glücksfall für die deutsche Geschichte. Die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel sagte, man werde seine Stimme vermissen und Schäubles Rat werde ihr fehlen. Der CDU-Politiker war am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben.
Viele Regionen in Deutschland kämpfen weiter gegen hohe Wasserstände und Überflutungen. An manchen Orten scheint sich die Lage zu entspannen, an anderen bleibt es mitunter kritisch. In den niedersächsischen Landkreisen Celle, Hildesheim, Emsland und Osterholz haben die Behörden die Vorstufe zum Katastrophenalarm ausgerufen. Aus der Nachrichtenredaktion Felix Tenbaum.
Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt bleibt die Lage vor allem an der Elbe angespannt. In Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen sinken die Pegelstände, die Situation entspannt sich. An den besonders betroffenen Orten in Thüringen hat das Aufräumen begonnen, genau wie in NRW. Dort führen einige Bäche und Flüsse aber nach wie vor Hochwasser. Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass es erstmal weniger Niederschlag gibt. Das könne sich zum Jahreswechsel aber nochmal ändern, hieß es.
Die neue polnische Regierung will die staatlichen Fernseh- und Hörfunksender sowie die Nachrichtenagentur PAP formell auflösen und abwickeln. Mit diesem Schritt solle eine Umstrukturierung ermöglicht werden, hieß es. Bereits vor einer Woche hatte der neue Kulturminister des Landes die Führungsriege der staatlichen Medien entlassen. Vor dem Machtwechsel in Warschau galten die staatlichen Programme in Hörfunk und Fernsehen als Propagandasprachrohr der nationalkonservativen Partei PiS. Die neue Regierung hat angekündigt, die Unparteilichkeit der Sender wiederherzustellen. Heute und auch in den kommenden Tagen bleiben viele Arztpraxen in Deutschland wegen eines Streiks geschlossen. Die Ärztinnen und Ärzte fordern von Gesundheitsminister Lauterbach Entlastung in Sachen Bürokratie und mehr Geld, wenn sie neue Patientinnen und Patienten aufnehmen. Für Kritik sorgt der Zeitpunkt des Streiks, weil es momentan so viele erkrankte Menschen gibt. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. In der Südosthälfte locker bis gering bewölkt, in der Nordwesthälfte teils Regen, 8 bis 0 Grad. Morgen aus Westen Schauer, im Südosten häufiger trocken, 7 bis 12 Grad. Und die weiteren Aussichten. Freitag windiges Schauerwetter, 7 bis 12 Grad. Samstag viele Wolken, von West nach Ost ziehender Regen bei 5 bis 11 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Heute und an den kommenden zwei Abenden hören Sie die Erzählung »Das Heidedorf« von Adalbert Stifter. Stifter wurde 1805 in Oberplan im Böhmerwald geboren und ist 1668 in Linz gestorben. Er ist Österreichs bedeutendster Erzähler im 19. Jahrhundert. Abseits der herrschenden politischen und sozialen Strömungen hat er sich in literarischer Eigenständigkeit behauptet. Österreich wird von Fürst Metternich regiert. Es ist eine Zeit drückender Zwangsherrschaft und literarischer Zensur. Die Erzählung »Das Heidedorf« veröffentlichte er 1840 im Alter von 35 Jahren und integrierte sie später in seine Sammlung »Studien«. Hier fand er, der zuvor unter dem Einfluss von Jean Paul gestanden hatte, seinen eigenen Stil und Erzählton. Menschen werden gezeigt in ihrem Zusammenhang mit Natur und Landschaft. Zuweilen entsteht dabei ein etwas legendenhafter Ton. Hören Sie nun den Anfang, gelesen von Hugo R. Bartels.
Die Heide. Im eigentlichen Sinne des Wortes ist es nicht eine Heide, wohin ich den lieben Leser und Zuhörer führen will, sondern weit von unserer Stadt ein traurig, liebliches Fleckchen Landes, das sie die Heide nennen, weil seit unvordenklichen Zeiten nur kurzes Gras darauf wuchs, hier und da ein Stamm Heideföhre oder die Krüppelbirke, an deren Rinde zuweilen ein Wollflöckchen hing, von den wenigen Schafen und Ziegen, die zeitweise hier herumgingen. Ferner war noch in ziemlicher Verbreitung die Wacholderstaude da, im Weiten aber kein anderer Schmuck mehr. Man müsste nur die fernen Berge hierher rechnen, die ein wunderschönes blaues Band um das mattfarbige Gelände zogen. Wie es aber des Öfteren geht, dass tiefsinnige Menschen oder solche, denen die Natur allerlei wunderliche Dichtung und seltsame Gefühle in das Herz gepflanzt hatte, gerade solche Orte aufsuchen und liebgewinnen, weil sie da ihren Träumen und innerem Klingklang nachgehen können, so geschah es auch auf diesem Heidefleck. Mit den Ziegen und Schafen nämlich kam auch sehr oft ein schwarzäugiger Bube von 10 oder 12 Jahren, eigentlich um dieselben zu hüten. Aber wenn sich die Tiere zerstreuten, die Schafe, um das kurze, würzige Gras zu genießen, die Ziegen hingegen, für die im Grunde kein passendes Futter da war, mehr ihren Betrachtungen und der reinen Luft überlassen, nur so gelegentlich den einen oder anderen weichen Sprossen pflückend, fing er inzwischen an, Bekanntschaft mit den allerlei Wesen zu machen, welche die Heide hegte, und schloss mit ihnen Bündnis und Freundschaft. Es war da ein etwas erhabener Punkt, an dem sich das graue Gestein, auch ein Mitbesitzer der Heide, reichlich hervorfand und sich gleichsam emporhob, ja sogar am Gipfel mit einer überhängenden Platte ein Obdach und eine Rednerbühne bildete. Auch der Wacholder drängte sich an diesem Ort, sich breitmachend in vielzweigiger Abstammung und Sippschaft nebst manch schönblumiger Distel. Bäume aber waren gerade hier weit und breit keine, weshalb eben die Aussicht weit schöner war als an anderen Punkten, vorzüglich gegen Süden, wo das ferne Moorland, so ungesund für seine Bewohner, so schön für das entfernte Auge, blauduftig hinausschwamm in allen Abstufungen der Ferne. Man hieß den Ort den Rossberg. Aus welchen Gründen ist unbekannt, da hier nie seit Menschenbesinnen ein Pferd ging, was überhaupt ein für die Heide zu kostbares Gut gewesen wäre. Nach diesem Punkte nun wanderte unser kleiner Freund am allerliebsten, wenn auch seine Pflegebefohlenen weit ab in ihren Berufsgeschäften gingen, da er aus Erfahrung wusste, dass keines die Gesellschaft verließ und er sie am Ende alle wieder vereint fand, wie weit er auch nach ihnen suchen musste. Ja, das Suchen war ihm selber abenteuerlich, vorzüglich, wenn er weit und breit wandern musste. Auf dem Hügel des Rossberges gründete er sein Reich. Unter dem überhängenden Blocke bildete er nach und nach durch manche Zutat und durch mühevolles, mit spitzen Steinen bewerkstelligtes Weghämmern einen Sitz. Anfangs für einen, dann füglich für drei, geräumig genug. Auch ein und das andere Fach wurde vorgefunden oder hergerichtet. Oder andere bequeme Stellen und Winkel, wohin er seinen leinenen Heidesack legte, und sein Brot und die unzähligen Heideschätze, die er oft hierher zusammentrug. Gesellschaft war im Übermaß da. Vorerst die vielen großen Blöcke, die seine Burg bildeten, ihm alle bekannt und benannt, jeder anders an Farbe und Gesichtsbildung, der unzähligen Kleinen gar nicht zu gedenken, die oft noch bunter und farbenfreudiger waren. Die Großen teilte er ein, je nachdem sie ihn durch Abenteuerlichkeit entzückten oder durch Gemeinheit ärgerten. Die Kleinen liebte er alle. Dann war der Wacholder ein widerspenstiger Geselle, unüberwindlich zäh in seinen Gliedern, wenn er einen köstlichen, wohlriechenden Hirtenstab sollte fahren lassen oder Platz machen für einen anzulegenden Weg. Seine Äste starrten rings von Nadeln, strotzten aber auch in allen Zweigen von Gaben der Ehre, die sie Jahr aus, Jahr ein den reichlichen Heidegästen auftischten, die Millionen mal Millionen blauer und grüner Beeren. Dann waren die wundersamen Heideblümchen, glutfarbig oder himmelblau brennend, zwischen dem sonnigen Gras des Gesteines oder jene unzählbaren Kleinen zwischen dem Wacholder sprossend, die ein weißes Schnäbelchen aufsperrten mit einem gelben Zünglein darinnen. Auch manche Erdbeere war hier und da, selbst zwei Himbeersträuche und sogar, zwischen den Steinen emporwachsend, eine lange Haselrute. Böse Gesellschaft fehlte wohl auch nicht, die er vom Vater gar wohl kannte, wenn sie auch schön war, zum Beispiel hier und da, aber sparsam, die Einbeeren, die er nur schonte, weil sie so glänzend schwarz waren, so schwarz wie gar nichts auf der ganzen Heide, seine Augen ausgenommen, die er freilich nicht sehen konnte. Fast sollte man von der lebenden und bewegenden Gesellschaft nun gar nicht mehr reden. So viel ist schon da. Ich will von den tausend und tausend goldenen, rubinenen, smaragdenen Tierchen und Würmchen gar nichts sagen, die auf Stein, Gras und Halm kletterten, rannten und arbeiteten, weil er von Gold, Rubinen und Smaragden noch nichts sah, außer was der Himmel und die Heide zuweilen zeigten. Aber von anderem muss gesprochen werden. Da war einer seiner Günstlinge, ein schnarrender, purpurflügeliger Springer, der dutzendweise vor ihm aufflog und sich wieder hinsetzte, wenn er eben seine Gebiete durchreiste. Da waren dessen unzählbare Vettern, die größeren und kleineren Heuschrecken, in missfarbiges Grün gekleidete Heiducken, lustig und rastlos, zirpend und schleifend, das an Sonnentagen ein zitterndes Gesinge längs der ganzen Heide war. Dann waren die Schnecken mit und ohne Häuser, braune und gestreifte, gewölbte und platte, und sie zogen silberne Straßen über das Heidegras und über seinen Filzhut, auf den er sie setzte. Dann die Fliegen. Summende, singende, piepende, blaue, grüne, großflügelige. Dann die Hummel, die schläfrig vorbeiläutete. Die Schmetterlinge, besonders ein kleiner, mit himmelblauen Flügeln, auf der Kehrseite silbergrau mit gar anmutigen Äuglein. Dann noch ein kleinerer, mit Flügeln wie eitel Abendröte. Dann endlich war die Ammer und sank an vielen Stellen. Die Goldammer, das Rotkehlchen, die Heidelerche, das von ihr oft der ganze Himmel voll Kirchenmusik hing. Der Distelfink, die Grasmücke, der Kiebitz und andere und wieder andere. Alle ihre Nester lagen in seiner Monarchie und wurden aufgesucht und beschützt. Auch manch rotes Feldmäuschen sah er schlüpfen und schonte sein, wenn es plötzlich Stille hielt und ihn mit den glänzenden, erschrockenen Äuglein ansah. Von Wölfen oder anderen gefährlichen Bösewichtern war seit Urzeiten aller seiner Vorfahren keiner erlebt worden. Manches eiersaufende Wiesel ausgenommen, das er aber mit Feuer und Schwert verfolgte. Inmitten all dieser Herrlichkeiten stand er oder ging er oder sprang oder saß er, ein herrlicher Sohn der Heide. Aus dem tiefbraunen Gesichtchen voll Güte und Klugheit leuchteten in blitzendem, unbewusstem Glanze die pechschwarzen Augen, voll Liebe und Kühnheit und reichlich zeigend jenes gefahrvolle Element, was ihm geworden und in der Heideeinsamkeit zu sprossen begann, eine dunkle, glutentsprühende Fantasie. Um die Stirn war eine Wildnis dunkelbrauner Haare, kunstlos den Winden der Fläche hingegeben. Wenn es mir erlaubt wäre, so würde ich meinen Liebling vergleichen mit jenem Hirtenknaben aus den heiligen Büchern, der auf der Heide von Bethlehem sein Herz fand und seinen Gott und die Träume der künftigen Königsgröße. Aber so ganz arm wie unser kleiner Freund war jener Hirtenknabe gewiss nicht. Denn des ganzen lieben Tages Länge hatte er nichts als ein tüchtig Stück schwarzen Brotes, wovon er unbegreiflicherweise seinen blühenden Körper und den noch blühenderen Geist nährte, und ein klares, kühles Wasser, das unweit des Rossberges vorquoll, ein Brünnlein füllte und dann flink längs der Heide forteilte, um mit anderen Schwestern vereint jenem fernen Moore zuzugehen, dessen wir oben gedachten. Zu guten Zeiten waren auch ein oder zwei Ziegenkäse in der Tasche. Aber ein Nahrungsmittel hatte er in einer Güte und Fülle, wie es der überreichste Städter nicht aufweisen kann, einen ganzen Ozean der heilsamsten Luft um sich und eine Farbe und Gesundheit reifende Lichtfülle über sich. Abends, wenn er heimkam, wohin er sehr weit hatte, kochte ihm die Mutter eine Milchsuppe oder einen köstlichen Brei aus Hirse. Sein Kleid war ein halbgebleichtes Linn. Weiter hatte er noch einen breiten Filzhut, den er aber selten auftat, sondern meistens in seinem Schlosse an einen Holznagel hing, den er in die Felsenritze geschlagen hatte. Dennoch war er stets lustig und wusste sich oft nicht zu halten vor Frohsinn. Von seinem Königssitze aus herrschte er über die Heide. Teils durchzog er sie weit und breit, teils saß er hoch oben auf der Platte oder Rednertribüne, und soweit das Auge gehen konnte, soweit ging die Fantasie mit, oder sie ging noch weiter und überspann die ganze Fernsicht mit einem Fadennetze von Gedanken und Einbildungen. Und je länger er saß, desto dichter kamen sie, so dass er oft am Ende selbst ohnmächtig unter dem Netze steckte. Furcht der Einsamkeit kannte er nicht. Ja, wenn er recht weit und breit kein menschliches Wesen erspähte und nichts als die heiße Mittagsluft längs der ganzen Heide zitterte, dann kam erst recht das ganze Gewimmel seiner inneren Gestalten daher und bevölkerte die Heide. Nicht selten stieg er dann auf die Steinplatte und hielt sofort eine Predigt und Rede. Unten standen die Könige und Richter und das Volk und die Heerführer und Kinder und Kindeskinder, zahlreich wie der Sand am Meer. Er predigte Buße und Bekehrung, und alle lauschten auf ihn. Er beschrieb ihnen das gelobte Land, verhieß, dass sie Heldentaten tun würden und wünschte zuletzt nichts sehnlicher, als dass er auch noch ein Wunder zu wirken vermöchte. Dann stieg er hernieder und führte sie an in die fernsten und entlegensten Teile der Heide, wohin er wohl eine Viertelstunde zu gehen hatte, zeigte ihnen nun das ganze Land der Väter und nahm es ein mit der Schärfe des Schwertes. Dann wurde es unter die Stämme ausgeteilt und jedem das Seinige zur Verteidigung angewiesen. Oder er baute Babylon, eine furchtbare und weitläufige Stadt. Er baute sie aus den kleinen Steinen des Rossberges und verkündete den Heuschrecken und Käfern, dass hier ein gewaltiges Reich entstehe, das niemand überwinden kann als Cyrus, der morgen oder übermorgen kommen werde, den gottlosen König Belsazar zu züchtigen, wie es ja Daniel längst vorhergesagt hat. Oder er grub den Jordan ab, das heißt den Bach, der von der Quelle floss, und leitete ihn andere Wege. Oder tat das alles nicht, sondern entschlief auf der offenen Fläche und ließ über sich einen bunten Teppich der Träume weben. Die Sonne sah ihn an und lockte auf die schlummernden Wangen eine Röte, so schön und so gesund wie an gezeitigten Äpfeln oder so reif und kräftig wie an der Lichtseite vollkörniger Haselnüsse. Und wenn sie endlich gar die hellen, großen Tropfen auf seine Stirne gezogen hatte, dann erbarmte ihr der Knabe und sie weckte ihn mit einem heißen Kusse. So lebte er nun manchen Tag und manches Jahr auf der Heide und wurde größer und stärker, und in das Herz kamen tiefere, dunklere und stillere Gewalten, und es ward ihm wehe und sehnsüchtig, und er wusste nicht, wie ihm geschah. Seine Erziehung hatte er vollendet, und was die Heide geben konnte, das hatte sie gegeben. Der reife Geist schmachtete nun nach seinem Brote, dem Wissen, und das Herz nach seinem Weine, der Liebe. Sein Auge ging über die fernen Duftstreifen des Moores und noch weiter hinaus, als müsse dort draußen etwas sein, was ihm fehle, und als müsse er eines Tages seine Lenden gürten, den Stab nehmen und weit, weit von seiner Herde gehen. Die Wiese, die Blumen, das Feld und seine Ähren, der Wald und seine unschuldigen Tierchen sind die ersten und natürlichsten Gespielen und Erzieher des Kinderherzens. Überlass den kleinen Engel nur seinem eigenen inneren Gotte und halte bloß die Dämonen ferne, und er wird sich wunderbar erziehen und vorbereiten. Dann, wenn das Herz hungert nach Wissen und Gefühlen, dann schließ ihm die Größe der Welt, des Menschen und Gottes auf. Und somit lasst uns Abschied nehmen von dem Knaben auf der Heide. Das Heidehaus. Eine gute Wegstunde von dem Rossberge stand ein Haus oder vielmehr eine weitläufige Hütte. Sie stand am Rande der Heide, weit ab jeder Straße menschlichen Verkehrs. Sie stand ganz allein und das Land um sie war selber wieder eine Heide, nur anders als die, auf der der Knabe die Ziegen hütete. Das Haus war ganz aus Holz, fasste zwei Stuben und ein Hinterstübchen, alles mit mächtigen braunschwarzen Tragebalken, daran manch Festkrüglein hing, mit schönen Trinksprüchen bemalt. Die Fenster, licht und geräumig, sahen auf die Heide, und das Haus war umgeben von dem Stalle, Schuppen und der Scheune. Es war auch ein Gärtlein vor demselben, worin Gemüse wuchs, ein Holunderstrauch und ein alter Apfelbaum stand. Weiter ab waren noch drei Kirschbäume und unansehnliche Pflaumengesträuche. Ein Brunnen floss vor dem Hause, kühl, aber sparsam. Er floss von dem hohen, starken Holzschafte in eine Kufe nieder, die aus einem einzigen Heidestein gehauen war. In diesem Hause war es sehr einsam geworden. Es wohnten nur ein alter Vater und eine alte Mutter darinnen und eine noch ältere Großmutter, und alle waren sie traurig. Denn er war fortgezogen, weit in die Fremde, der das Haus mit seiner jugendlichen Gestalt belebt hatte und der die Freude aller war. Freilich spielte noch ein kleines Schwesterlein an der Türschwelle, aber sie war noch gar zu klein und war noch zu töricht. Denn sie fragte ewig, wann der Bruder Felix wiederkommen werde. Weil der Vater Feld und Wiese besorgen musste, so war ein anderer Ziegenknabe genommen worden. Allein dieser legte auf der Heide Vogelschlingen, trieb immer sehr früh nach Hause und schlief gleich nach dem Abendessen ein. Alle Wesen auf der Heide trauerten um den schönen, lockigen Knaben, der von ihnen fortgezogen. Es war ein traurig schöner Tag gewesen, an dem er fortgegangen war. Sein Vater war ein verständig stiller Mann, der ihm nie ein Scheltwort gegeben hatte, und seine Mutter liebte ihn wie ihren Augapfel. Und aus ihrem Herzen, dem er oft und gerne lauschte, sog er jene Weichheit und Fantasiefülle, die sie hatte, aber zu nichts verwenden konnte, als zu lauter Liebe für ihren Sohn. Den Vater ehrte sie als den Oberherrn, der sich Tag und Nacht so plagen müsse, um den Unterhalt herbeizuschaffen, da die Heide karg war und nur gegen große Mühe sparsame Früchte trug und oft die nicht, wenn Gott ein heißes Jahr über dieselbe herabsandte. Darum lebten sie in einer friedsamen Ehe und liebten sich pflichtgetreu von Herzen und standen einander in Not und Kummer bei. Der Knabe kannte daher nie den giftigen Mehltau für Kinderherzen, Hader und Zank, außer wenn ein stößiger Bock Irrsal stiftete, den er aber immer mit tüchtigen Püffen seiner Faust zu Paaren trieb, was das böseste Tier von ihm und nur von ihm allein gutwillig litt, weil es wohl wusste, dass er sein Beschützer und zuversichtlicher Kamerad sei. Der Vater liebte seinen Sohn wohl auch und gewiss nicht minder als die Mutter, aber nach der Verschämtheit gemeiner Stände zeigte er diese Liebe nie, am wenigsten dem Sohne. Dennoch konnte man sie recht gut erkennen an der Unruhe, mit der er aus- und einging, und an den Blicken, die er häufig gegen den Rossberg tat, wenn der Knabe einmal zufällig später von der Heide heimkam als gewöhnlich. Und der Bube wusste und kannte diese Liebe sehr wohl, wenn sie sich auch nicht äußerte. Von solchen Eltern hatte er keinen Widerstand zu erfahren, als er den Entschluss aussprach, in die Welt zu gehen, weil er durchaus nicht mehr zu Hause zu bleiben vermöge. Ja, der Vater hatte schon seit langem wahrgenommen, wie der Knabe sich in Einbildungen und Dingen abquälte, die ihm selber von Kindheit an nie gekommen waren. Er hielt sie deshalb für Geburten der Heideeinsamkeit und sann auf deren Abhilfe. Die Mutter hatte zwar nichts Seltsames an ihrem Sohne bemerkt, weil eigentlich ohnehin ihr Herz in dem Seinen schlug. Allein sie willigte doch in seine Abreise aus einem dunklen Instinkte, dass er da ausführte, was ihm Not tue. Noch eine Person musste gefragt werden, nicht von den Eltern, sondern von ihm, die Großmutter. Er liebte sie zwar nicht so wie die Mutter, sondern ehrte und scheute sie vielmehr. Aber sie war es auch gewesen, aus der er die Anfänge jener Fäden zog, aus welchen er vorerst seine Heidefreuden webte, dann sein Herz und sein ganzes zukünftiges Schicksal. Weit über die Grenze des menschlichen Lebens schon hinausgeschritten, saß sie wie ein Schemen hinten am Hause im Garten an der Sonne, ewig einsam und ewig allein in der Gesellschaft ihrer Toten und zurückspinnend an ihrer inneren ewig langen Geschichte. Aber so wie sie da saß, war sie nicht das gewöhnliche Bild unheimlichen Hochalters, sondern, wenn sie oft plötzlich ein oder das andere ihrer inneren Geschöpfe anredete, als ein lebendes und vor ihr wandelndes, oder wenn sie sanft lächelte oder betete oder mit sich selbst redete, wundersam spielend in Blödsinn und Dichtung, in Unverstand und Geistesfülle, so zeigte sie gleichsam wie eine mächtige Ruine rückwärts auf ein denkwürdiges Dasein. Ja, der Menschenkenner, wenn hier je einer hergekommen wäre, würde aus den wenigen Blitzen, die noch gelegentlich auffuhren, leicht erkannt haben, dass hier eine Dichtungsfülle ganz ungewöhnlicher Art vorübergelebt worden war, ungekannt von der Umgebung, ungekannt von der Besitzerin, vorübergelebt in dem schlechten Gefäße eines Heidebauerweibes. Ihre gemütreiche Tochter, die Mutter des Knaben, war nur ein schwaches Abbild derselben. Das alte Weib hatte in ihrem ganzen Leben voll harter Arbeiten nur ein einziges Buch gelesen, die Bibel. Aber in diesem Buche las und dichtete sie 70 Jahre. Jetzt tat sie es zwar nicht mehr, verlangte auch nicht mehr, dass man ihr vorlese. Aber ganze Prophetenstellen sagte sie oft laut her, und in ihrem Wesen war Art und Weise jenes Buches ausgeprägt, so dass selbst zuletzt ihre gewöhnliche Redeweise etwas Fremdes und gleichsam Morgenländisches zeigte. Dem Knaben erzählte sie die heiligen Geschichten. Da saß er nun oft an Sonntagnachmittagen gekauert an dem Holunderstrauch, und wenn die Wunder und die Helden kamen und die fürchterlichen Schlachten und die Gottesgerichte, und wenn sich dann die Großmutter in die Begeisterung geredet und der alte Geist die Ohnmacht seines Körpers überwunden hatte, und wenn sie nun anfing, zurückgesunken in die Tage ihrer Jugend, mit dem welken Munde zärtlich und schwärmerisch zu reden, mit einem Wesen, das er nicht sah, und den Worten, die er nicht verstand, aber tief ergriffen, instinktmäßig nachfühlte, und wenn sie um sich alle Helden der Erzählung versammelte und ihre eigenen Verstorbenen einmischte und nun alles durcheinander reden ließ, da graute er sich innerlich entsetzlich ab und umso mehr, wenn er sie gar nicht mehr verstand. Allein er schloss alle Tore seiner Seele weit auf und ließ den fantastischen Zug eingehen und nahm des anderen Tages das ganze Getümmel mit auf die Heide, wo er alles wieder nachspielte. Dieser Großmutter nun wollte er sein Vorhaben deuten, damit sie ihn nicht eines Tages zufällig vermisse und sich innerlich kränke, als sei er gestorben. Und so, an einem frühen Morgen stand er neben den Eltern reisefertig vor der Tür, sein dürftig Linnenkleid an, den breiten Hut auf dem Haupte, den Wacholderstab in der Hand, umgehängt den Heidesack, in welchem zwei Hemden waren und Käse und Brot. Eingenäht in die Brusttasche hatte er das wenige Geld, welches das Haus vermochte. Die Großmutter, immer die erste wach, kniete bereits nach ihrer Sitte inmitten der Wiese an ihrem Holzschemel, den sie dahingetragen, und betete. Der Knabe warf einen Blick auf den Heiderand, welcher schwarz den lichten Himmel schnitt. Dann trat er zu der Großmutter und sagte: »Liebe Mutter, ich gehe jetzt. Lebet wohl und betet für mich. Kind, du musst der Schafe achten. Der Tau ist zu früh und zu kühl.« »Nicht auf die Heide gehe ich, Großmutter, sondern weit fort in das Land, um zu lernen und tüchtig zu werden, wie ich es euch ja gestern alles gesagt habe.« »Ja, du sagtest es«, erwiderte sie, Du sagtest es, mein Kind. Ich habe dich mit Schmerzen geboren, aber dir auch Gaben gegeben zu werden, wie einer der Propheten und Seher. Ziehe mit Gott, aber komme wieder, Jakobus. Jakobus hatte ihr Sohn geheißen, der auch einmal fortgegangen, vor mehr als 60 Jahren, aber nie wieder zurückgekehrt war. Mutter, sagte er noch einmal, gebt mir eure Hand. Sie gab sie ihm, er schüttelte sie und sagte, lebt wohl, lebt wohl. Amen, Amen, sagte sie. Dann wandte sich der Knabe gegen die Eltern, das Herz war ihm so sehr emporgeschwollen, sagte nichts, sondern mit eins hing er am Halse der Mutter und sie, heiß weinend, küsste ihn auf beide Wangen und schob ihm noch ein Geldstück zu, das sie einst als Patengeschenk empfangen und immer aufgehoben hatte, allein er nahm es nicht. Dem Vater reichte er bloß die Hand, weil er sich nicht getraute, ihn zu umarmen. Dieser machte ihm ein Kreuz auf die Stirne, auf den Mund und die Brust. Und als hierbei seine raue Hand zitterte und um den harten Mund ein heftiges Zucken ging, da hielt sich der Knabe nicht mehr. Mit einem Tränengusse warf er sich an die Brust des Vaters und dessen linker Arm umkrampfte ihn eine Sekunde, dann ließ er ihn los und schob ihn wortlos gegen die Heide. Die Mutter aber rief ihn noch einmal und sagte, er möge doch auch das kleine Schwesterchen segnen, die man in ihrem Bettlein ganz vergessen habe. 3 Kreuze machte er über den schlafenden Engel, dann schritt er schnell hinaus und ging trotzig vorwärts gegen die Heide. So zieh mit Gott, du unschuldiger Mensch, und bringe nur das Kleinod wieder, das du so leichtsinnig vorträgst. Als er an den Rossberg gekommen, ging die Sonne auf und schaute in 2 treuherzige, zuversichtliche, aber rot geweinte Augen. Am Heidehause spiegelte sie sich in den Fenstern und an der Sense des Vaters, der mähen ging.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hugo R. Bartels las die erste von 3 Folgen der Erzählung »Das Heidedorf« von Adalbert Stifter. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen wie bisher um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Play Jazz.
Zwischen den Jahren, das ist für viele eine Zeit des Innehaltens und des Rückblicks. So auch für den Jazz auf NDR Kultur, der heute, morgen und übermorgen das Jazzjahr 2023 noch einmal Revue passieren lässt. Dies ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Objektivität. Welche sind für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Alben des Jahres? Welche ragen für uns, die Redaktion, heraus? Was waren die Newcomer, Events, Konzerte und Themen des Jahres? Welche großen Jazz-Persönlichkeiten haben uns 2023 unwiderruflich verlassen? Das sind einige der Fragen, die uns in den letzten 3 Play-Jazz-Sendungen dieses Jahres beschäftigen. In Gestalt zahlreicher Beiträge und natürlich in Form von handverlesener Musik. At